Ja, ich freue mich, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch schon in der Urlaubsplanung für Sommer. Und vielleicht habt ihr das schon mal selbst erlebt. Ihr schaut euch, also früher hat man ja Prospekte angeguckt, heute geht man eher ins Internet. Und ihr seht da diese Angebote der Hotelsketten und es sieht alles super aus. Toller Pool, wunderbares, Innenausstattung, tolle Zimmer. Und dann kommt ihr da an und von außen ist es gar nicht so schlecht, da geht ihr rein. Und dann merkt ihr auf einmal, oh, Zimmer, dreckig, Essen, na, für die Katz, Personal, unfreundlich. Also man merkt einfach, das Äußere, so wie man sich präsentiert hat, stimmt nicht mit dem Inneren überein. Und das ist natürlich schlecht, aber ich dachte mir, ja, wie sieht denn das bei uns aus? Bei uns Nachfolgern Jesu. Ist es nicht manchmal auch so, dass wir manchmal etwas vorgeben nach außen, um uns zu präsentieren und auf der anderen Seite spiegelt das gar nicht so wider, was in uns selbst so drin ist, was da gerade vorgeht. Und ich meine das jetzt gar nicht so als Heuchelei, dass wir heucheln, das wäre schlimm, ja, das ist nicht in Ordnung, sondern es ist ja manchmal so, dass wir aus unterschiedlichsten Gründen das tun. Manchmal, weil wir denken, ein Christ muss das tun, man muss gewisse Standards einhalten. Manchmal merkt man das überhaupt nicht, dass man selbst getäuscht ist. Man lebt etwas vor und trotzdem ist es nicht mit dem Inneren kompatibel. Also es gibt verschiedene Situationen, einfach so diesen christlichen Standard aufrecht zu erhalten. Und das ist natürlich nicht gut. Aber wir sehen in der Bibel, in Offenbarung 3, und damit wollen wir uns heute beschäftigen, eine Gemeinde, wo genau das geschehen ist. Der äußere Zustand war super. Und die haben das wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt, dass das Innere nicht in Ordnung war. Und das ist, dass wir uns heute das miteinander anschauen möchte. Wir wollen einfach von der Gemeinde in Sardes lernen. Einmal, was war da nicht in Ordnung? Wer gibt da den Maßstab vor, was recht ist und was unrecht ist? Und wie bekommen wir Hilfe? Wir wollen ja nicht nur gucken, was vor 2000 Jahren das Problem war, sondern finden wir uns da vielleicht wieder ein Stück weit? Als Gemeinde oder als einzelner Gläubige, denn da fängt ja ein Stück weit Gemeinde auch an, die Verantwortung bei uns selbst. Und das wollen wir miteinander anschauen. Das Thema heute Morgen ist, ich habe es mal genannt, außen hui und innen pfui. Außen hui, innen pfui, Ermutigung zur ehrlichen Bestandsaufnahme und zur freudigen Umkehr. Also ich bin heute Morgen nicht da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Das möchte der Herr Jesus hier auch nicht machen, sondern wir wollen das als ganz große Gnade auch betrachten, dass wenn da was ist in unserem Leben, in der Gemeinde, dass wir das als Geschenk nehmen, dass Gott uns darauf hinweist und dass wir wieder von Neuem anfangen dürfen oder uns einfach neu ausrichten dürfen. Aber die Frage ist natürlich, was gehört dazu? Ja? Was gibt der Herr Jesus für Diagnose? Was gibt er uns als Hilfsmittel? Und dazu wollen wir uns den Text anschauen, Offenbarung 3. Ich lese mal die Verse 1 bis 6. Und da sagt der Herr Jesus zu der Gemeinde: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast eine wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Soweit unser Text. Ich denke, ist ein spannender Text. Und nochmal, das Thema ist außen hui und innen pfui. Und wenn wir zurückschauen mal in Vers 1, in den Bibeltext gehen, als erstes, was wir hier sehen, ist, der Herr Jesus stellt der Gemeinde eine Diagnose. Und Diagnose, wer das schon mal selbst erfahren hatte, Diagnose ist ja nicht immer etwas Freudiges. Unter Umständen, wenn man krank ist, der Arzt gibt ja einem jetzt diese Diagnose, das Urteil. Das ist ja oft sehr schrecklich einmal, aber es ist notwendig, denn wo keine Diagnose gestellt wird, da kann ja auch keine Heilung stattfinden. Das heißt, da kann kein Weg eingeleitet werden, der zur Hilfe dient. Und hier sehen wir das Erste, dass dieses Urteil ja sehr herausfordernd ist. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Warum gibt der Herr so ein hartes Urteil? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass der Herr immer noch Gemeinde bauen möchte. Und Gemeinde ist dazu da, dass ein Licht in dieser doch sehr finsteren Welt, die immer finsterer wird, dass immer noch ein Licht scheint. Und zwar Gemeinde ist, das wisst ihr ja alle, eine Versammlung von wiedergeborenen Gläubigen, wo Menschen sehen, dass da ein lebendiger Gott ist, der aus Menschen, die vorher Katastrophe waren, dass da jemand ist, der das nicht, dass wir das nicht selbst machen, sondern da ist Hoffnung von außen, dass Gott da ist, der uns verändern möchte. Und das ist letztendlich Gemeinde, dass Menschen repräsentiere, da ist Hoffnung. Aber ich denke, das wisst ihr auch, Gemeinde ist immer noch in dieser Welt und Gemeinde hat eben Herausforderungen und es ist einfach so, dass Gemeinde nie zu hundertprozentig, sagen wir, geistlich agiert. Ja. Sie hat laut 1. Korinther alles, was Gläubige braucht, das ist alles da, wir sind reich gemacht worden, aber zwei Dinge müssen wir uns immer wieder vor Auge halten. Einmal, der Teufel ist immer noch da, der Herr dieser Weltzeit, und möchte, dass Gemeinde kein Licht ist. Er rüttelt immer noch am einzelnen Gläubigen. Er möchte, geht umher wie ein brüllender Löwe und möchte nicht, dass wir Licht sind, sondern dass wir so ein kleines, na, im Schwäbischen sagt man Funzeln, ja, also so ein kleines Licht, wo du kaum siehst. Er möchte nicht, dass wir scheinen, und da ist der Teufel natürlich dran, Gemeinde durchzurütteln. Und auf der anderen Seite ist klar, Gemeinde besteht aus Gläubigen, und zwar aus unterschiedlichen Gläubigen, mit unterschiedlichen Köpfen, Charakteren, Meinungen. Also auch da ist immer wieder Herausforderung da. Also wir haben nie 100%, dass alles wunderbar ist. Ich denke, das kennt ihr. Also ich kenne es zumindest. Und das müssen wir uns einfach immer wieder vergegenwärtigen. Gemeinde hat Kampf. Und weil Gemeinde Kampf hat, möchte Gott sie nicht in diesem Kampf lassen, sondern möchte immer wieder schauen. Mensch, kommt, kehrt um. Ich gebe euch eine Diagnose, aber ich gebe euch auch Heilmittel, damit wir weiter scheinen können in dieser Welt. Und das ist das, was der Herr Jesus hier macht. Er möchte Gemeinde nicht niederdrücken, auch diese Gemeinde nicht, sondern er möchte zeigen, Mensch, kommt, werdet Licht. Und das Erste, was er hier sagt, jetzt die Gemeinde Saat, das ist natürlich schon brutal. Er sagt, ihr habt den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Und das ist ein brutales Urteil. Wie kann man sich das vorstellen? Nach außen hin war diese Gemeinde tipptopp. Ja, also die hatte ein unglaubliches Leben in sich, die hatte Veranstaltungen, heute würde man sagen, wir haben Gottesdienste jeden Sonntag versammelt, Lieder gesungen, Gebetskreise gehabt, vielleicht auch nach außen hin missionarische Feste, Bibellehre, Hauskreise, wunderbar, dass Menschen von draußen gesehen haben, die Nachbarn, okay, da ist was. Das sind Christen. Die kommen zusammen, so muss das wohl sein. Aber auch andere Gemeinden von außen haben wohl gesehen, wow, Prototyp einer Gemeinde. Da steppt der Bär. Ja, da ist Leben in der Gemeinde, vielleicht sogar Wachstum in der Gemeinde. Und der Herr sagt hier, du hast den Namen, dass du lebst. Und da steht der Wort, das heißt nicht Leben von sich aus, also wie wir Leben haben, sondern da steht wirklich geistliches Leben. Aber du bist geistlich tot. Wie kann das sein? Lebe nach außen und der Herr sagt geistlich tot. Ein Kommentator hat dazu gesagt, das kann dadurch geschehen. Das ist jetzt interessant. Er sagt hier keine außergewöhnlichen Dinge, sondern er sagt eigentlich das ABC des Christseins. Er sagt, es kann dadurch geschehen, dass die Verbindung mit dem Herrn in den Hintergrund getreten ist. Also die Gläubigen, die sind immer noch in die Versammlung gekommen, waren immer noch aktiv, sie waren so in ihrem Hamsterrad, vielleicht kennt ihr das. Aber gleichzeitig war die Beziehung zum Herrn, ja, und darum geht es ja eigentlich im Christsein, dass man einen Austausch hat mit dem Herrn lebendig, dass das in den Hintergrund getreten ist. Das Höre auf das Wort Gottes, das Gebet mit ihm wurde vernachlässigt. Oder man hat sich sogar bewusst vom Herrn Jesus abgewendet. Aber ich halt noch letztendlich in den Gottesdienst gekommen, es gehört halt dazu. Was immer es auch war, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier das zumindest anfängt. Dass man gewisse Dinge des ABCs, des Christseins, man vernachlässigt das und lässt trotzdem seine Arbeit am Laufen halten. Es kann natürlich auch durch Vermischung gewesen sein. Wir wissen nicht ganz genau, was es war. Es kann durch Einfluss von außen, von Irrlehrer gewesen sein. Ja, es gab ja in der Offenbarung noch diese gnostische Irrlehre, die so langsam reingekommen ist. Und Gnosis hat ja immer so ein breites Spektrum. Die einen haben gesagt, im Grunde genommen kannst du leben, wie du möchtest. Hauptsache, die Beziehung zum Herrn stimmt. Ja, also was du unter der Woche machst oder wie du daheim mit den Leuten umgehst oder am Arbeitsplatz, spielt keine Rolle. Hauptsache, das Herz stimmt. Ja, gibt es bei uns ja auch in der Christenheit. Hauptsache, die Gnade regiert. Die anderen haben gesagt, wiederum Gnosis, du musst das halten, du musst das halten, du musst hier einhalten, ganz strenge Gesetze, ansonsten läuft der Laden nicht. Also was immer es auch war, was da reingekommen ist in die Gemeinde, es war nicht mehr der Herr Jesus im Zentrum, diese Einfalt gegenüber Jesus Christus. Und das ist natürlich schlimm. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt, objektiv ist alles bei dir wunderbar. Wisst ihr, jetzt nehmen wir mal das für uns als Individuum. Wenn ich dich sehe, bei dir ist alles super, wunderbar, ja, ich habe Predigt hier vorne, bei dir muss ja alles toll sein. Aber der Herr Jesus, er sagt, du bist geistlich tot. Wie würdest du reagieren, wenn heute Morgen jemand zu dir kommt und sagt, du hast den Anschein, dass du lebst, aber bist doch geistlich nicht in Ordnung? Super, oder? Den würden wir doch gleich mit nach Hause zum Essen mitnehmen. Das ist unser Freund, der hat mir mal die Wahrheit gesagt. Meistens ist das nicht so, weil sowas möchte man überhaupt nicht hören. Ja? Und dann kommen die typischen Argumente, oh, du bist aber lieblos. Wer bist du, dass du mir sowas sagst? Bist du besser als ich? Bist du der einzig Wahre? Bist du der Biblische? Bist du der Maßstab? Aber es ist wichtig, dass man hier, und es ist auch wichtig heute Morgen, dass Sven euch das nicht sagt, und ich rede das ja wieder mit drei Fingern zu mir selbst, ich habe überhaupt keine Autorität. Aber der Herr Jesus, er stellt sich hier vor als der, der die sieben Geister Gottes hat. Und das ist laut Jesaja 11, Vers 2 die Fülle des Heiligen Geistes. Das heißt, da wo der Herr ein Urteil spricht, egal wie hart es ist, egal ob mir das nicht gefällt, das ist die absolute Wahrheit. Weil der Geist Gottes leitet immer vollständig in die Wahrheit. Und ich stelle mir das einfach so vor, der Herr Jesus ist wie ein Röntgengerät oder so ein MRT. Der sieht ganz genau die blauen, schwarzen, dunklen Flecken bei dir drin, die du noch nicht mal wahrgenommen hast. Ja, ich hatte mal einen Beinbruch, ich wusste, da ist was nicht in Ordnung, aber was es war, wusste ich nicht. Erst als ich ins MRT gegangen bin, da wussten die genau, oh, da stimmt was nicht. Kleiner Riss, aber es war ein Bruch. Ja, und so ist der Herr Jesus, dass er einfach hier in die Wahrheit leitet. Also, ich denke, es ist wichtig, dass wir hier zusammenfassen, Gott sieht schon mal hinter die Kulissen. Ja, das ist wichtig, dass man das auch als Geschenk nehme. Gott sieht genau, was in deinem Leben, in dieser Gemeinde hier auch los ist. Und Geschäftigkeit alleine macht noch keine Geistlichkeit aus. Keine Gemeinde und auch keinen geistlichen Gläubigen. Ja, also dieses im Hamsterrad, ich mache hier die Kinderstunde, ich mache hier Gebet und da, das, da und daheim bin ich auch sehr aktiv, hat noch gar nichts damit erstmal zu tun, wie geistlich ich bin. Das Urteil von anderen, wie andere mich beurteilen, zeigt noch in erster Linie noch nicht, wie geistlich ich bin. Ja? Der Paulus sagt mal, ich beurteile mich nicht selbst. Einer ist es, der mich beurteilt und das ist der Herr. Das Urteil von anderen, mein eigenes Urteil, spielt erstmal eine zweitrangige Rolle und Selbsttäuschung hilft hier überhaupt nicht. Also ich habe mir so bei dem Text gedacht, Mensch Sven, jetzt musst du dich ja eigentlich mal offen preisgeben, nicht vor euch, aber vor dem Herrn, und sagen, Herr, wie siehst du die Dinge eigentlich in meinem Leben? Ich weiß nicht, ob ihr so, ihr kennt das sicher, Westernfilme, ich weiß nicht, ob ihr so Freunde davon seid, es gibt ja so lustige Westernfilme. Ja, und Westernfilme, Cowboys, Jüngere kennst du vielleicht auch. Und da gibt es ja oft so Saloons, da gehen die Cowboys rein, die heben dann einen. Und in denen lustigen Filmen, ihr habt das mal gesehen, da ist einer, der schießt an diesen Saloon und das Ding klappt gerade um. Die Fassade. Das heißt, da war nichts dahinter. Das war nur ein Pappteil. Das ist gerade umgeflogen. ich dachte mir, wie viel in unserem Leben ist wirklich, als in der Nachfolge, echt und wie viel ist Pappkamerad? Und wenn der Pappkamerad ist, wie gehen wir damit um? Vertuschen wir das und präsentieren nach außen etwas und zeigen, oh, wie super wir sind, oder? Sind wir vielleicht hier mal demütig und sagen, Herr, vielleicht bin ich gar nicht so geistlich, wie ich gedacht habe, aber ich nehme das als Geschenk. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, das war vor 20 Jahren, da war ich 24, 25, ich dachte nach 3 Monaten, jetzt weiß ich alles. Ich habe die Bibel viel gelesen und dachte ich, ja klar, jetzt habe ich aber ein gewisses Level erreicht. Ja, und dann wirst du hochmütig auf einmal und dann denkst du, dann willst du anderen Leuten, die schon lange im Glauben sind, sagen, wie es zu laufen hat. Jetzt nach 20 Jahren merke ich eigentlich, oh, es wird eigentlich immer schlimmer mit mir. Ja, also nicht, dass der Herr nicht zum Ziele kommt mit mir, sondern ich merke einfach, wie viel Unreife da steckt und wie viel Demut mir oft fehlt. Und ich denke, wenn man das so als Geschenk nimmt hier, Gott sagt, Geschäftigkeit allein macht keine Geistlichkeit aus. Wie ist denn das bei uns? Bei dir, ganz konkret. Wenn du heute Morgen dieses Wort hörst, wie würdest du dich selber beschreiben? Geistlich lebendig oder geistlich tot? Oder vielleicht so halblebig, ja, so gerade noch dazwischen. Ja, es ist interessant, mal sich diese Frage zu stellen. Du bist sicher hier und hast vielleicht auch in der Gemeinde Dienste, bist beschäftigt, auch zu Hause mit den Kindern und mit der Frau und in all die am Arbeitsplatz. Wie sieht es denn aus bei dir? Man kann auch hier so in der Gemeinde sehr salbungsvoll beten und wunderbar sich präsentieren. Aber wie sieht es wirklich ganz konkret aus? Wie sieht es mit dem Bibellesen aus? Heute Morgen schon Häkle dran gehabt, einmal gelesen und dann kleines Auto gesprungen. Oder hast du wirklich was, sag mal, empfangen? Wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Weil es dazugehört? Oder weil du wirklich heute Morgen hörst, Herr, du bist ja lebendig, dein Wort ist lebendig, du hast mir was zu sagen, ich will was empfangen für meine nächste Woche. Ja, Antworten vielleicht auf Fragen, die ich habe. Oder kommt man einfach hierher, weil es so ist? Wisst ihr, ich muss mir das auch als Pastor, die Leute denken immer, der Pastor, der schwebt auf Wolke 7, bei dem ist alles super. Ich muss mir das immer, warum predige ich heute Morgen? Erwarte ich was, dass die Leute was mitnehmen oder gehe ich nach 45 Minuten dann endlich wieder heim, weil ich Hunger habe? Wisst ihr, warum mache ich gewisse Dinge? Und ich glaube, beim ABC fängt es an. Wisst ihr, ein Mensch besteht, ich glaube, 80% aus Wasser, das weiß ich. Aber nur das Wissen allein reicht mir nicht, sondern ich muss trinken. Sonst gehe ich früher oder später ein. Ja, so wie meine Pflanze daheim, die gehen immer ein. Ich gebe denen nichts, vergesse. Aber nur weil das weißt, du musst es umsetzen. Sonst ist da kein Leben mehr. Wie viel, nimm das mal mit, ist auch in deinem Dienst, in deiner Ehe, in deinem Arbeit. Geistliche Kraft, biblische Kraft. Der Jesus, er möchte hier nicht sagen, okay, so ist es und jetzt machen wir den Laden zu, sondern der Herr Jesus gibt jetzt im zweiten Punkt ja auch, sagen wir, das Hilfsmittel. Ja, wie kann ich aus diesem Zustand, wenn ich jetzt merke, oh, ja, da gibt's vielleicht Dinge in meinem Leben als Gemeinde, was soll man jetzt tun? Und der Herr Jesus, er ist ja wunderbar, er sagt in Vers 2, das Erste, was er ist, werde wach. Du, der du heute Morgen hier bist, du sollst erst mal wach werden. Wisst ihr, ich habe eins gemerkt, wach werden und wach werden sind zwei Paar Schuhe. Ich habe Kinder daheim und ich beneide ihren Schlaf, da kann alles zusammenbrechen, die wachen nicht auf. Ich bin genau das Gegenteil davon. Und wenn ich morgens die Kinder wecke, dann sage ich, hey, so, jetzt, Bub, steh auf, Schule fängt an und dann geht er da hoch, so halb verpennt und sagt dann, ja, alles klar, wunderbar, ich steh auf. So, 5 Minuten später, 10 Minuten später, der Junge ist immer noch nicht da. Ja? Und dann gehe ich wieder runter und was macht er? Er pennt. So, dann gehe ich und wecke ihn auf und sage, ey, aber jetzt, du, hab dich doch gerade geweckt. Dann geht er auch und sagt, ach Papa, du hast mich überhaupt nicht geweckt. Du warst ja gar nicht da. Und dann fange ich schon an mit meinem Alter, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Sag mal, war ich jetzt unter? Fängt die Demenz schon an? Nein, ich war doch unten. Und dann merke ich, Wachsein. Und Wachsein ist ein Unterschied. Und ich denke, dass wir Christen auch manchmal so immer dran rumlaufen. Wir denken, es ist alles gut, wir funktionieren im Hamsterrad. Du fragst mich, wie geht's dir? Ich sage dir, ja, super, ist alles gut. Stimmt das? Wisst ihr, ein Kommentator hat gesagt, viele werden schon heute und insbesondere in der Zeit des großen Abfalls, wisst ihr, und ich glaube, da sind wir ja schon längst in der Zeit des Abfalls, sind wir schon drin, von einer geradezu dämonischen Schläfrigkeit befallen. Das heißt, es wird ja von außen nicht besser, sondern der Druck nimmt ja zu. Das ist ja auch das, was der Teufel will. Ja, der Pharao, der dich beladen will mit Sorgen, mit Ängsten und am Arbeitsplatz und, und. Das heißt, er hatte nur ein Ziel, Daniel 7, die Heiligen aufzureiben. Und jetzt wirst du langsam schläfrig. Ja, sie werde gleichgültig, ihre Bibel bleibt verschlossen, ihr Gebetsleben versiegt, sie bleiben mehr und mehr den Zusammenkünften fern. Und das ist auch wieder so ein ABC des Christseins, für Bibellese, Gebet und Zusammenkünfte, aber es ist ein guter Maßstab, finde ich. Ja? Gibt es da vielleicht schon Dinge, wo sich schon der Fuchs eingefressen hat, diese kleine Füchse, wo das bei mir schon nicht mehr stimmt? Jetzt wieder nicht, oh, jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen, jetzt muss ich mehr Bibel lesen und jetzt muss ich noch mehr in den Gottesdienst gehen. Nein, es ist ja zum eigenen Vorteil. Das Gebet, Herr, hilf mir, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Wisst ihr, ich merke einfach in meinem eigenen Leben, wie schnell geht es, dass du bombardiert wirst, dass die Minen wieder explodieren, du trittst da drauf, dann ist schon wieder irgendwas, dann wird mit den Kindern ist irgendwas, dann kommt die Schule, ruft an, dann hast du Ärger, ihr wisst es, ihr kennt ja euer eigenes Leben. Und manchmal ist das so, dass du müde wirst, auch als Christ in der Nachfolge, Herr, wo bist du? Ja, wir haben gestern einen Männerkreis gehabt und ich fand es so wunderbar, so diese Ehrlichkeit auch mal, dass man mal hinter die Fassade guckt. Und dann merkst du mal, dass durch die Reihe jeder zu kämpfen hat, egal wie lang der im Glauben ist, wie geistlich der nach außen scheint, jeder hat zu kämpfen. Wisst ihr, aber wenn das nicht auf den Tisch kommt und du denkst, du bist der Einzigste, dann kann da keine Heilung geschehen. Und deswegen ist es hier wichtig, werd mal wach, wie ist der Zustand? Und dann sagt er ja in Vers 3, jetzt bedenkst du mal, du fangst an zu denken, eine Bestandsaufnahme, wie sieht's aus? Und jetzt ist ja das Wunderbare, er sagt ja, was sollst du eigentlich nachdenken? Das musst du dir ja gar nicht selbst ausdenken, sondern er sagt, denke mal daran, wie du empfangen und gehört hast. Darf ich dich fragen? Das ist eine gute Übung. Fang mal an. Wo hast du angefangen im Christsein und wo stehst du heute? Wie war das damals? Wie hast du empfangen gehabt? Wisst ihr, als ich zum Glauben kam, da war es Herrlichkeit und Freude, mehr nicht. Ja, ich hatte von Tut und Blase keine Ahnung, aber ich wusste nur eins, der Herr ist lebendig, er hat mich errettet und jetzt erzähle ich jedem, ob er es hören will oder nicht. Ich bin ein Sünder, habe ich gewusst, aber ich kann zum Herrn Jesus kommen, er hilft mir, er kämpft für mich, wunderbar. Es war Freiheit. Wenn ich heute, nach 20 Jahren, mal schaue, wo stehe ich heute? Wisst ihr, da ist viel von dieser einfältigen Liebe oftmals verschütt gegangen. Ja, heute, bei mir zum Beispiel, jetzt sagt der Herr Jesus in seinem Wort, wir sollen einander lieben. Jetzt fängt mein theologisches Gehirn an, wie steht denn das da? Steht da Agape, steht da Phileo, steht das im Präsens aktiv? Muss ich das einmal machen oder immer machen? Das ist verrücktes Zeug, das ist ja fast schon schizophren. Oder Offenbarung 3, Vers 10, ja, steht da jetzt aus der Bedrängnis, aus der Versuchung heraus oder steht da vor der Versuchung? Es gibt Dinge im Christenleben, da machst du dir das Leben so schwer. Und der Herr Jesus hat doch gesagt, und das war immer so meine Hoffnung, er ist nicht für die Klugen gekommen, sondern für die Einfältigen. Das war immer so, das kann sogar ich verstehen. Aber du machst dir vieles so schwer. Deswegen ist es wichtig auch, wie hast du eigentlich empfangen? Wo stehe ich heute? Natürlich auch, was empfängst du als Christ? Empfängst du hier Wort Gottes oder deine eigenen Gedanken, deine eigene Bibelauslegung? Ja, ist wichtig auch. Apostellehre, das Wort teilen, also auch gewisse Bibelkenntnis so nach der Zeit, damit ich ein Fundament habe. Wie sieht es aus ja, in deinem Leben? Bist du recht gewachsen oder schwimmst du so, kauchst so halb am Ertrinken? Also ist einfach mal wichtig, da zu schauen. Und dann sagt er, wisst ihr, jetzt denkst du nach, wirst schwach, denkst nach und dann heißt es, dann sollst du es tun, bewahre es. Heißt, setz es in die Praxis um. Mach es nicht so kompliziert. Auch als Gemeindeleben. Einfach. Und dann sagt er, tue Buße. Also denk mal wieder ganz neu drüber nach. Ja, oh, da habe ich angefangen, da stehe ich heute. Okay, wunderbar, ich tue Buße. Jetzt aber nicht 360 Grad, sondern 180. Herr Jesus, wieder die Einfalt gegenüber Christus. Und dann schenkt der Herr doch wunderbar Verheißungen. Aber, und das ist wichtig, er sagt jetzt, wenn du das getan hast, ja, und jetzt fangst du halt bei dir selbst an, das zu tun, Umkehr, dann, sagt er, dann stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Und das ist was Wunderbares, dass wir anfangen als Gemeinde, ich muss bei mir selbst anfangen, und dann, wenn bei mir gewisse Dinge stimmen, dass ich dann, und das ist unser Auftrag, nicht nur der Auftrag der Gemeindeleitung, sondern untereinander, dass wir dann den Blick für den anderen haben und sagen, hey, du, kann ich dir helfen? Ich merke, das sind gewisse Dinge vielleicht in deinem Leben, komm. Aber ich muss bei mir selbst anfangen. Und nochmal, er sagt dir hier, warum ist der Zustand hier, ich habe deine Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. Nochmal, die Gemeinde war aktiv, aber sie war nicht im Wille Gottes unterwegs. Besonders ist auch für uns Christen, ja, je nachdem, wie du gestrickt bist, wir haben oft ein schlechtes Gewissen und wollen immer tun, damit unser Gewissen beruhigt ist. Aber Entschuldigung, wir sind doch nicht mehr unter Gesetz, sondern der Herr sagt, das, was du tun sollst, das habe ich dir bereitet, du musst nur durchgehen und alles andere ist menschliche. Ja, und deswegen einfach mal fragen hier, was willst du eigentlich, dass ich tue? Was sollen wir als Gemeinde tun? Was sollst du als Gläubiger tun? Und was sollst du vielleicht nicht mehr tun? Auch das ist eine wichtige Frage. Wisst ihr, und jetzt dann nochmal, ist wichtig, er sagt hier, wenn du nicht aufwachst, jetzt wieder sadest, wenn du nicht nachdenkst, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ich habe mich gefragt, warum ist der Herr Jesus hier so radikal gegenüber einer Gemeinde, die nicht mehr funktioniert? Wo im Grunde genommen nur noch Action ist und keine geistliche Substanz mehr. Man muss ja fragen, Herr, das fordert mich heraus. Aber im Grunde genommen ist es doch logisch. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind Licht und Salz für die Menschen da draußen. Das kann nur in der Kraft Gottes geschehen. Da, wo das nicht mehr da ist, funktioniert es nicht. Wisst ihr, jetzt ganz einfach, wenn einer von euch heute Morgen, Gott bewahre, einen Herzinfarkt hat. So, was machen wir? Wir fahren ins Krankenhaus, ganz schnell. Wo immer das ist hier. So, und dann stehst du davor. Ja, was ist jetzt, wenn das ein Pappkamerad ist? Wenn hinten dran nichts ist, keine Ärzte, keine Medizin, keine Hilfe, was ist? Tod. Und deswegen ist der Herr Jesus hier so radikal. Gott möchte Leben geben, Leben spenden. Und da alles, wo was Pappkamerad ist, ist unnütze. Und deswegen sagt er in Epheser 2, in Gemeinde zu Ephesus, wenn gewisse Dinge nicht mehr da sind, auch die Liebe zum Herrn Jesus, das ist das Wichtigste überhaupt, dann muss ich unter Umständen den Leuchter von seiner Stelle rücken. Und dahin wollen wir doch sicher nicht kommen. Und deswegen nochmal, große Chance heute Morgen. Zusammenfassung hier, Jesus gibt der sterbenden Gemeinde Hilfe, wie sie aus dem Zustand wieder herausfindet. Eine große Gnade, aber auch eine persönliche Verantwortung. Ja. Tue ich das? Und da hilft weder Strauß-Prinzip, oh, nee, heute Morgen, das ist nicht für mich, sondern, Herr Jesus, vielleicht ist es heute Morgen für mich. Ja. Wenn bei dir alles in Ordnung ist, wenn du sagst, ich sprühe, wunderbar, kein schlechtes Gewissen, dann bist du derjenige, der die anderen lebendig machen soll. Aber vielleicht, und ich habe gemerkt, es ist immer irgendwas. Ja, also ich habe da viel rausgenommen wieder für mich selbst. Wenn Gott uns die Hand reicht und uns beleben möchte, wo stehst du? Ganz konkret. Ich würde dir vorschlagen, ich habe das selbst für mich gemacht, nimm dir mal Zeit. 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde, einen halben Tag, mir wurscht. Nimm mal ein Blatt Papier und fang mal an, wo hast du angefangen und wo stehst du heute? Zack, 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 zack. Wisst ihr, nimm einen Kaffee dazu, ein Stück Kuchen, belebt den Blutzuckerspiegel, dann bist du wach. Wunderbar, aber dann mach mal diese Dinge. Wisst ihr, ich weiß ganz genau, wenn ihr da rausgeht, dann ist die Hälfte schon wieder vergessen. Ja, dann werden Gespräche wieder stattfinden, morgen fängt wieder der Beruf an und Hamsterrad am Laufen und nichts gelernt. Nimm dir mal 5 Minuten und frag mal, Herr, wie siehst du mich? Und das Zweite ist dann, wo gibt es Geschwister in meinem Umfeld, die ich beleben muss? Diese Woche ganz konkret, wo ist vielleicht ein Geschwister, dem du nahestehst, der dir der Herr aufs Herz legt, wo du sagst, den muss ich mal anrufen. Der ist schon lange nicht mehr in der Gemeinde da gewesen. Der wird immer weniger. Oder ich merke das geistlich. Ich merke, da ist dir was nicht in Ordnung. Mal nachfrage, wie geht's dir? Sollen wir uns mal treffen? Sollen wir vielleicht miteinander mal Wort Gottes? Sollen wir mal beten? Ja, einfach ganz praktisch sich vornehme, ja, gibt es irgendjemand? Wisst ihr, und das kommt uns zum dritten und zum letzten Punkt auch. Es ist herausfordernd, das Sendschreiben. Die Diagnose, das Heilmittel ist wunderbar, aber die große Hoffnung hier ist der Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und das ist das Wunderbare, eine Gemeinde ist nie ganz tot. Wenn sie ganz tot ist, dann muss sie der Herr wegmachen. Aber unter uns gibt es immer wieder, und das ist der Überrest, den Gott immer hat, der Überrest, wo Gott, sag mal, Hoffnung geben möchte. Das sind die wenige und diese, das ist interessant jetzt, auch für euch. Wenn ihr euch zu den wenigen zählt, das solltest du in aller Demut machen. Ja, aber dann sage, okay, wisst ihr, ich weiß, das ist manchmal frustrierend, auch in der Gemeinde, wenn du zu den, sag mal, die wirklich wollen mit dem Herrn. Und dann siehst du in der Gemeinde, da wollen manche nicht, nur so halblebig und da ist das nicht in Ordnung, dass man dann manchmal gefrustet ist. Und die Bibel sagt hier aber nicht zu dieser schlimmen Gemeinde, dass diejenigen, die jetzt die wenige sind, dass die sagen, jetzt geht ihr da raus von denen und bildet eine eigene, erweckte Gemeinde. Ja, also die, wo wirklich wollen. Das gibt es ja heute auch bei uns in der Christenheit. Oh, es gefällt mir hier nicht, das ist alles schlecht, dann gehen sie raus in die nächste Gemeinde, da ist alles besser. 3 Monate, dann haben sie da auch was zu nörgeln. Deswegen, rausgehen nützt gar nichts, sondern du, derjenige, der geistliche Substanz hat, du bist unter Umständen in so eine Gemeinde gesetzt worden, um Leben zu geben, auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Woher weißt du, dass wir lebendig sind und wir sind gleich am Ende? Er sagt dir einfach nur, sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Das heißt ganz einfach, sie haben sich in der Nachfolge Jesu, sagen wir, ans biblische Wort gehalten. Ethisch auch, also in der Ethik. Sie haben Sünde, wenn sie gesündigt haben, haben sie es bekannt. Jeder sündigt von uns, ist klar. Aber sie haben gewisse Dinge gesagt, nein, wir wollen diese Dinge nicht. Auch hier sah das, wir wollen heidnische Dinge nicht in unserer Gemeinde. Wir wollen unser Leben in der Spur Jesu geben. Ja, ganz einfach, ohne sich da jetzt radikal. Und Daniel ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, der sagt, nee, der Herrscher hat mir erstmal gar nichts zu sagen. Ich bete, ich halte mich an Gott. Was weltlich da draußen ist, ist nicht meine Sache, aber ich gehe einfach in die Spur. Ja, also überhaupt hier nicht radikal oder so. Und das Wunderbare ist, das ist immer so für mich ein Gradmesser, gehe ich in die Spur Jesu. Ja, ganz einfach. Und dann kommen 3 herrliche Verheißungen. Ich hoffe, es gibt uns Mut zu sagen, ja, jetzt will ich aufwachen und ganz neu starten, wenn da was ist. Er sagt, wer überwindet? Ja, und jetzt, wer überwindet, ist derjenige, der aufwacht. Aber derjenige, der überwindet, ist derjenige letztendlich nicht, der jetzt der Radikaler ist oder Entschiedener, sondern der Überwinder ist der, der kindlich am Herrn Jesus bleibt, an seinem vollbrachten Opfer. Ja, ganz einfach. Herr, du hast alles getan für mich, ich gehe mit dir in der Spur. Das ist der Überwinder. Und jetzt heißt es, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das haben wir alle empfangen in der Bekehrung. Wir wurden mit weißen Kleidern bekleidet. Aber eines Tages wird es vollendet. Da gibt es keine Sünde mehr, da gibt es kein Leid mehr, da gibt es kein Geschrei mehr. Dann ist das Elend, hat ein Ende. Es ist noch, es ist spannend, das ist klar. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich darf das Ende schon mal im Kopf haben. Es wird besser, Geschwister. Ja, wir überwinden. Auch in der Gemeinde. Auch unsere Herausforderung. Und er sagt, ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das ist eine Verheißung an die, die überwinden, dem, der bußfertig neu anfängt, dass er am ewigen Leben teilnehmen wird. Auch das heißt nicht, dass ich mir mein Heil, dass ich da Angst habe, wie in der katholischen Lehre oder wo auch immer, sondern dass ich einfach sage, Herr Jesus, ich habe in dir überwunden, ich bleibe an dir kindlich, ich bin im Buch des Lebens und da gehe ich nicht raus. Ich komme, was wollen. Und wenn ich nicht mehr kann, ich bleibe an dir. Ja, du bewahrst mich, du bist meine Burg. Und das Letzte, was er sagt, ist, dann wird er dich und mich bekennen vor seinem Vater und den Engeln. Wisst ihr, das ist eine tolle Adelung, auch in so einer toten Gemeinde. Ich stelle mir das ganz bildlich vor, dass der Herr Jesus eines Tages so mich in den Arm nimmt vor dem Vater und der Engel und dann sagt er, ich stelle mir das wirklich vor, und dann sagt er, schaut mal her, der Sven, das war ein Knallkopf, das war ein unmöglicher Kerl, der hat so viele Dinge nicht, der hat es nicht gerafft manchmal, aber er hat an mir festgehalten, ganz kindlich. Und spätestens dann sage ich, ja, es hat sich gelohnt. Und das wünsche ich euch, dass man einfach hier kein Druck aufbaut, sondern einfach sagen, Herr. Wisst ihr, wenn man so vorgeht, dann hast du zwei Dinge, Herausforderungen. Die eine sagen, wenn du ganz einfach dem Herrn Jesus nachfolgst und nur auf ihn vertraust, dann hast du diejenigen, die sagen, oh, das ist aber zu wenig. Du musst mir aber ein bisschen mehr Gesetze halten und hier noch, das müssen wir einhalten. Sagst du, nein, Jesus allein genügt. Nur ihn sehe ich. Und diejenigen, die sagen, ja, das ist ja alles Gnade und ich weiß, wir müssen ja gar nichts mehr tun und so, da sagst du, nein, stopp mal, wir müssen überwinden, wir müssen aufwachen, wir müssen Buße tun. Das heißt, zwei Seiten einer Medaille. Also wenn ich so in der Spur, dann gibt es keine Gesetzlichkeit, da gibt es keine Laxheit, Weltlichkeit, sondern dann vertraue ich einfach nur dem Herrn Jesus. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Wo stehst du heute Morgen? Ich frage nochmal, lebendig oder tot? Wo hast du deine Kleider befleckt? Wo sind die schmutzig? Geh zu meinem Jesus. Er ist gerecht, wenn wir bekennen. Ist er treu und gerecht. Er reinigt uns. Wo schläfst du bereits? Ja, dann heißt es aufwachen. Der Jesus steht heute Morgen da und klopft an. Und wo musst du oder darfst du, nachdem du ganz neu aufgewacht bist, andere Geschwister wieder neu ausrichten, sie lebendig ins Leben zurückholen und sagen, komm, jetzt gehen wir den Weg wieder gemeinsam. Menschlich gesehen ist unmöglich, aber der Herr Jesus gibt die Kraft dafür. Ja. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Jesus, wir können einfach nur staunen, dass du in diese Welt gekommen bist und uns arme Sünder, die wir kein Deut besser sind, Herr, dass du uns errettet hast, dass du uns Leben gegeben hast. Aber wir sind immer noch in dieser Welt, Herr, und Gemeinde ist in dieser Welt. Wir werden herausgefordert und es schleiche sich immer wieder die großen und kleinen Füchse auch ein, die uns daran hindern wolle, das ewige Leben und das Leben, Herr, das wir verkündigen sollen, klein zu halten. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute Morgen ja, zu uns geredet hast, in aller Liebe und Barmherzigkeit. Und dass es immer wieder, egal wo wir stehen, selbst wenn wir tot sind, dass du uns dann wieder neu lebendig machen möchtest. Wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir, dass du mit jedem zum Ziele kommst, der sich kindlich an dich hält, Herr Jesus. Und ich bete für jeden Einzelnen, egal wo er steht, welche Sorge er hat und welche Nöte und welche Unvollkommenheit, dass du ihm ganz neu begegnest und ihm die frohe Botschaft des Evangeliums ganz groß machst. Herr, du bist gekommen für die mühselige und Beladene und dafür danken wir dir. Amen.
Amen.